Ja, ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Wir wollen ankommen, wollen zur Ruhe kommen und uns mit einem ersten Musikstück ganz auf den Gottesdienst einstellen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen und in der Gegenwart des dreieinigen, lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hat jemand von euch schon mal den Begriff Weißer Sonntag gehört? Oder Kleinostertag? Also ich muss es gestehen, bisher auch nicht. Aber was ich schon mal gehört habe, können ja die Lateiner mal übersetzen unter uns. Quasimodo geniti. Ja. Quasimodo geniti. Das große Latinum, ne? Oder gute Bibelkenntnisse, wie auch immer. Genau, es heißt, wie die neugeborenen Kinder oder wie die Neugeborenen. Genau, das ist also ein Begriff, der, oder alle diese Begriffe, die ich eben genannt habe, bezeichnen also den heutigen Sonntag, den ersten Sonntag im Kirchen oder den ersten Sonntag nach Ostern, nach dem Auferstehungsfest im evangelischen Kirchenjahr. Das ist ja bei uns vielleicht nicht ganz so gebräuchlich oder gängig, diese Begriffe, aber bezeichnen alle den heutigen Sonntag. Und dieses Quasimodo geniti bezieht sich auf einen Vers aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, den zweiten Vers. Da steht, wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. Gemeint ist hier natürlich die geistliche Neugeburt, also der Beginn unseres Lebens mit unserem Herrn Jesus, der ja mit seinem Sterben und Auferstehen, worüber wir ja Karfreitag und Ostern nachgedacht und was wir gefeiert haben, dafür überhaupt erst die Grundlage gelegt hat. Nun ist ja das kalendarische Osterfest nun abgehakt, liegt hinter uns und wir wenden uns wieder so ein bisschen dem Alltag zu, keine Festivitäten mehr oder besonderen Tage und möglicherweise gerät das Osterereignis uns ein bisschen zu oft aus dem Blickfeld. Aber wie gesagt, auch in diesem Kirchenjahr ist es definitiv so, dass wir noch jetzt mitten in der Osterzeit sind und diese Sonntagsnamen, wie ich sie eben genannt habe, können uns da helfen, dass wir diese einzelnen Sonntage, die noch jetzt heute und auch die nächsten bis Pfingsten sind, dass wir uns ja da nochmal das bewusst machen, dass wir uns daran erinnern, dass wir jeden Tag, jede Woche ja die Osterfreude noch weiter haben, dass sie nicht zu Ende sein muss, weil Gott ja uns neues Leben schenkt, darüber dürfen wir uns freuen, bietet uns das an, er lebt mit uns und wir können sein Wort aufnehmen und auf uns wirken lassen und in uns wirken lassen. Da können wir wirklich froh und dankbar sein und das drückt auch ein anderer Vers aus dem 1. Petrusbrief noch aus, und zwar der dritte aus dem 1. Kapitel. Dort heißt es, ganz bekannt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich lade ein zum Gebet und wer kann, möge doch dazu aufstehen. Herr, was ist das für ein Wunder, dass wir dich loben können dafür, dass du uns diese neue Hoffnung gegeben hast, dass du uns diese neue Hoffnung überhaupt erst gegeben und ermöglicht hast durch dein Kreuzestod, durch deine Auferstehung, durch dein lebendiges Wirken in unserem Leben, hier heute im 21. Jahrhundert. Wir loben dich dafür, dass das Bestand hat, dass das Ewigkeitswert hat. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, dass du Gottesdienste segnest und in der Hand hältst, überall, wo es um deinen Namen geht, in der Welt, in Deutschland, in Pferden, wo auch immer. bist du da. Wir danken dir, dass wir diese lebendige Hoffnung haben, dass wir, ja, auch wenn es Chaos gibt, wenn wir Angst haben, wenn wir unsicher sind, wenn wir krank sind, was auch immer, dass wir dann wissen dürfen, wir haben eine lebendige Hoffnung in dir. Du bietest uns deine Hand an. Du bietest uns an, im Alltag mit dir zu gehen. Wir loben dich dafür, wir danken dir dafür und wollen dich bitten, dass du unsere gemeinsame Zeit hier segnest, dass du uns beschützt und führst und leitest. Segne dein Wort an uns und alles, was heute gesagt, gespielt und gesprochen und empfunden wird. Danke, dass du da mittendrin bist. Amen. Ja, nochmal herzlich willkommen. Wir haben ja immer so eine gute Angewohnheit, dass wir die Möglichkeit geben, dass Gäste sich kurz zu Wort melden können oder dass auch Grüße weitergegeben werden können aus der Versammlung. Gibt es jemand, der was weitergeben möchte an dieser Stelle? Das macht nichts, das muss ja nicht sein. Dann grüße ich im Namen der Gemeinde unsere Geburtstagskinder der vergangenen Woche. Wir konnten am Montag Saskia gratulieren, Dienstag Marlies, am Mittwoch Lydia, gestern Marc und heute haben Juna und Fasane Geburtstag. Wir wünschen euch Gottes Segen fürs neue Lebensjahr, ein reiches Erfahrungspotenzial mit unserem Herrn und einen wachsenden Glauben. Und ich habe für euch aus Psalm 91 einen Vers ausgesucht, und zwar gleich den ersten. Da steht, wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Das wünschen wir den Geburtstagskindern und uns allen, dass wir diesen Schutz und diese Ruhe unseres Herrn immer wieder erfahren. Ja, jetzt wollen wir unser erstes gemeinsames Lied singen. Und für den Text dieses Liedes hat sich schon im 17. Jahrhundert der bekannte Liederdichter Paul Gerhardt vom Psalm 146 inspirieren lassen. Dieses Lied beschreibt Gottes gutes Wirken zum Wohl der Menschen. Und wir singen 4 Strophen von Du meine Seele singe. Ja, an dieser Stelle ein paar Informationen, die wir weitergeben möchten aus dem Gemeindeleben. Ich möchte auch auf euch aufmerksam machen auf übermorgen, also Dienstag, 19.30 Uhr, da wollen wir als Gemeinde ja unseren monatlichen Gebetsabend abhalten. Also Dienstag, 19.30 Uhr hier, Gebetsabend für persönliche Gemeinde und auch Missionsanliegen. Am Freitag haben wir die nächste Veranstaltung und da wollte Niklas uns zu einladen.
Ja, diesen Freitag startet unser Bibelseminar, das Neue Testament unter der Lupe. Es geht wieder los, Teil 2 ist das ja und jeder ist herzlich eingeladen. Wie gesagt, Freitag, diesen Freitag geht's los um 19.30 Uhr und wir fangen an mit dem Römerbrief. Also herzliche Einladung, ich würde mich freuen, wenn ihr kommt.
Ja, vielen Dank. Also es ist dann ja über viele Wochen. Ich glaube, wie viel sind es, Niklas? 7 Wochen, also wenn man morgen nicht, diesen Freitag nicht kann, dann gibt es ja auch noch die Folgefreitage. Also tragt euch das schon mal vielleicht als Freitag für Option in den Kalender mit ein. Dann wirft ja der Regionaltag des Deutschen Christlichen Technikerbundes hier bei uns in der Gemeinde seine Schatten voraus. Am Samstag, den 7. Mai, geht es um 2 Vorträge zum Thema Naturkatastrophen, wie man das also auch im biblischen Zusammenhang sehen kann. Am 7. Mai ab 10 Uhr hier Vortragstag des Deutschen Christlichen Technikerbundes. Eine Anmeldeliste im Foyer bitte nutzen, ausfüllen oder euch eintragen, sofern ihr kommen möchtet, denn dann habt ihr auch eine Chance, was vom Mittagessen abzubekommen. Also tragt euch in die Anmeldeliste bitte ein. Wir haben ja als Gemeinde beschlossen, dass wir die Kollekten des April und des Mai für Menschen in der Ukraine sammeln. Sprich, wir nutzen das nicht für die Gemeindearbeit, sondern geben das weiter. Heute geht es an das Europäische Bibeltrainingszentrum. Das ist ein Netzwerk von Bibelschullehrern, von Pastoren. Also eine Bibelschule, die eben mit diesem Netzwerk im Prinzip europaweit mit Bibelschullehrern und Pastoren verbunden ist und auch schon einige Hilfstransporte gemacht hat, Hilfsgüter in die Ukraine gebracht hat. Die werden dann über Pastoren vor Ort, über Bibelschullehrer vor Ort quasi wieder weiterverteilt und gehe dann wieder über die Gemeinden an, die Bedarf haben. Es sind schon, wie gesagt, über 12 Tonnen aktuell rübergegangen und man möchte jetzt aktuell 2 weitere Transportfahrzeuge anschaffen, um auch die Verteilung vor Ort da hinzubekommen. Also da ist ein großer Bedarf. Aber der EBTC bittet auch neben den Spenden besonders um Gebet, für Kraft, das zu organisieren, für Weisheit, zu entscheiden, wo es hingeht, wie man es genau macht. Natürlich auch um Schutz. Und ja, wer sich an dieser Kollekte beteiligen möchte, im Foyer an der Säule haben wir ja den entsprechenden Sammelbehälter. Bitte werft das nach dem Gottesdienst da ein, eure Gabe. Man kann es natürlich auch überweisen. Kurzfristig geht das natürlich auch. Die Bankverbindungsdaten sind auch erfragbar oder stehen auch im Gemeindebrief oder auch auf unserer Internetseite. Ja, ich möchte jetzt noch für den Kindergottesdienst beten und auch für die Kollekte danken und natürlich auch für die Ukraine beten. Wir verneigen uns dazu. Herr Jesus, wir danken dir für unsere Kinder. Wir danken dir, dass du jetzt auch im Kindergottesdienst dabei bist und dass du sie lieb hast, dass du sie toll gemacht hast und dass du in ihrem Herzen schon einen Schatz des Glaubens anlegen möchtest. Wir wollen dich bitten, dass du ja das segnest, dass du sie gesund groß werden lässt, dass sie auch zum Glauben finden und dass die Zeit gesegnet wird. Auch die Mitarbeiter brauchen deinen Segen. Danke, dass du ihnen da auch helfen wirst. Wir wollen dich auch um die Verwendung der Gaben bitten, dass du das führst und leitest, die wir jetzt zusammenlegen nach dem Gottesdienst für die Hilfe in der Ukraine. Wir wollen dich bitten, dass da wirklich Not gelindert wird, dass dein Wort aber auch ankommt bei den Leuten, denn das wird ja auch weitergegeben durch die Bibelschullehrer und Pastoren. Herr, wir legen es in deine Hand, wollen dich um Schutz bitten, um Weisheit und vor allem wollen wir dich um Frieden bitten. Man kann sich das menschlich nicht vorstellen, wie das möglich sein kann, aber du bist groß und wir wollen die ganze Situation, diese Verfahren scheint oder so ja, unmenschlich oder so undurchsichtig, wollen wir dir hinlegen, wollen dich da bitten, dass du eingreifst, dass du Menschenherzen bewegst und dass du dafür sorgst, dass auf eine wundersame Weise wirklich dieser Krieg zu Ende geht. Segne die Verteilung der Hilfsgüter und die Gaben. Wir danken dir für alles, was wir dazu beitragen können und wollen dich da um deinen Segen bitten. Amen. Ja, den Kindern viel Spaß im Kindergottesdienst und wir wollen jetzt 3 Lobpreislieder singen und übergebe da an unsere Band.
Ja, die Ostertage liegen hinter uns, in denen wir uns ja nochmal in aller Deutlichkeit und auch wieder neu vor Augen geführt haben, was es Jesus gekostet hat, uns den Weg zum Vater im Himmel frei zu machen. Er hat sein Leben für uns gegeben und er hat es freiwillig getan, aus Liebe zu uns. Für mich ist das immer wieder ein Wunder, dass jemand all diese Schmerzen und diese Schande auf sich genommen hat, damit ich leben kann. Das zeigt mir, wie sehr sich Gott eine Beziehung mit mir wünscht, weil er alles getan hat, damit das möglich ist. Das ist so eine große Wertschätzung für einen jeden Einzelnen von uns. Und den Dank dafür wollen wir Jesus jetzt mit 3 Liedern bringen und wenn ihr mögt, steht gerne dazu auf.
Zu Beginn bete ich noch mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für dein kostbares Wort, womit du in unser Leben hineinsprichst, wo du uns konkret Mut machst in schwierigen Situationen, aber auch Führung in Situationen, wo wir entscheiden müssen, da können wir dann wissen, was du von uns möchtest. Danke, Herr, für dieses kostbare Wort. Und ich bitte dich jetzt auch darum, segne diese Predigt, dass wirklich auch dieses Wort verkündet wird, dein Wort, dass es hier in die Herzen meiner Geschwister gelangt. Du kannst das schenken, du kannst dadurch die Geschwister aufbauen und ja einfach auch etwas von dir zeigen, wie du bist, wie du in unserer Welt und in unserem Leben handelst. Ich danke dir dafür. Amen. Habt ihr schon mal erlebt, dass sich ganz schlagartig das Wetter ändert? In dem einen Moment genießt man noch ganz genüsslich den Sonnenschein und dann kommt plötzlich ein Wind auf. Am Himmel rückt eine dunkle Wolkenwand schnell näher. Nun gilt es, schnell seine 7 Sachen zu packen und sich irgendwo unterzustellen, bevor man eben nass wird. Und ja, wenn man Pech hat, schafft man es nicht und kommt ganz durchnässt irgendwo unter. Solch eine Situation im Gebirge kann sogar sehr bedrohlich enden. So ähnlich, wie man es hier auf dem Bild sieht. Plötzlich zucken die Blitze, es donnert. Und da man sich ja auf den Bergen befindet, ist man dem Himmel ja auch sehr nah, der nun plötzlich einen zusammenzustürzen scheint. Und da kommt dann ganz schnell auch mal die Frage auf, wenn man sich da in so einer Situation auf den Bergen begibt, werde ich das überleben? Ist es jetzt vorbei? Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt oder ob jemand euch davon berichtet hat. Aber ja, ich habe das schon mal von jemandem gehört. Unser Leben ist ähnlich wechselhaft wie das Wetter. Am Morgen stehen wir fröhlich auf in den Tag. Unser Leben läuft gut. Wir sind glücklich. Doch dann zieht ein Sturm über unser Leben, was unser ganzes Leben auf den Kopf stellt. Abends liegen wir dann wieder im Bett und versuchen einzuschlafen. Aber von dem morgendlichen Lebensglück ist nicht mehr ganz so viel zu spüren. Wir sind eben von Kummer geplagt. Solche Situationen in unserem Leben stellen unseren Glauben auf die Probe. Wie oft hast du schon aufgrund von schweren Zeiten an Gottes Handeln gezweifelt? Vielleicht hast du gedacht, Gott, mein Vater im Himmel, du liebst mich doch. Warum hast du dieses Leid in meinem Leben zugelassen? Bin ich dir nun völlig egal? Aber gerade in schweren Zeiten ist es doch umso wichtiger, im Vertrauen zu Gott Halt zu finden. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Vertraue auf Gott, der sich niemals ändert. Und wir werden uns heute wieder den Propheten Habakuk anschauen. Auch er steckte in Umständen, die ihn an Gottes Handeln zweifeln ließen. Es herrschte in Juda eine große Ungerechtigkeit. Viele lebten ohne Gott. Sie brachen auf sehr üble Weise Gottes Gebote. Und Habakuk klagte Gott an, der scheinbar untätig die Sünde und die Gesetzlosigkeit in Juda ignorierte. Gott aber enthüllte ihm seinen verblüffenden Plan. Gott hatte keinesfalls das Verhalten seines Volkes ignoriert. Habakuk war bestürzt über Gottes Antwort, denn ein gewaltiger Sturm wird über Juda hereinbrechen. Die Babylonier werden über das Land hinwegfegen und vor nichts Halt machen. Und die Babylonier, sie waren ein wildes und grausames Volk. Und viele aus dem Volk Juda werden da ums Leben kommen oder gefangen weggeführt. Also Habakuk war nicht nur überrascht über Gottes Plan, er war sogar entsetzt. Denn Gott wollte diese gottlosen, grausamen Babylonier benutzen als Werkzeug, um sein Volk in Juda zu züchtigen. Und in dem heutigen Predigttext bringt Habakuk seine tiefe Verwirrung zum Ausdruck, indem er eben Gottes Plan hinterfragt. Der Predigttext steht in Habakuk Kapitel 1 ab Vers 12 bis Kapitel 2 Vers 5. Ihr könnt die Stelle gerne schon mal aufschlagen. Wir werden sie dann später in Abschnitten lesen. In dem heutigen Predigttext entdecken wir 2 Beschreibungen der Unveränderlichkeit Gottes. Und wie bei Habakuk, so soll auch dein Vertrauen auf Gott durch diese Beschreibungen gestärkt werden. Der Text beschreibt Gottes unveränderliche Eigenschaften und Gottes unveränderliche Maßstäbe. Gottes unveränderliche Eigenschaften und Gottes unveränderliche Maßstäbe. In schwierigen Zeiten, in denen du an Gottes Handeln zweifelst, kannst du weiterhin an Gott festhalten, denn diese Beschreibungen Gottes zeigen dir, du kannst immer darauf vertrauen, Gott ändert sich niemals. Wir betrachten den ersten Punkt, Gottes unveränderliche Eigenschaften. Und dazu lese ich aus Habakuk 1, den Vers 12. Bist du nicht von alters her, o Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und, o Fels, zum Züchtigen sie bestimmt. In diesen Versen befindet sich eine besondere Frageform. Und diese Fragen, die wir da lesen, sind eher rhetorisch zu verstehen. Zwar fragt Habakuk hier, bist du von alters her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Aber eigentlich sagt Habakuk, ja, o Herr, von alters her bist du mein Gott, mein Heiliger. Und ja, o Herr, wir werden nicht sterben. Warum sagt er das so? Die Gerichtsandrohung Gottes könnte nämlich mit einer völligen Vernichtung des Volkes Juda verbunden sein. Die Babylonier waren ja sehr wild. Ohne Rücksicht auf die Bevölkerung nahmen sie andere Länder ein. Aber Habakuk empfand es für ausgeschlossen. Wie an einen Rettungsring klammerte er sich an das heilige Wesen Gottes. Im Land Juda herrschte Chaos. Das Volk lebte in Sünde und Ungerechtigkeit. Und jetzt kündigte Gott auch noch einen großen Sturm an, der über das Land hinwegfegen wird. Die Babylonier werden unaufhaltsam kommen. Aber in Gottes unerschütterlichem Wesen fand Habakuk Halt und Hoffnung. Der Prophet vertraute auf den ewigen Gott. Und das war ein starker Gegensatz zu den Babyloniern, die eben nach Habakuk 1, Vers 11 ihre eigene Stärke zu ihrem Gott machten. Und menschlich gesehen muss man auch sagen, es war für die Babylonier ein leichtes, das Volk Juda auszulöschen. Aber für Habakuk war es eben undenkbar. Gott würde das niemals zulassen, denn er hatte einen ewigen Bund mit Abraham geschlossen. Er war von alters her ihr Gott. Er ist der Unveränderliche und Ewige, der seinen Bund mit Israel niemals brechen wird. Gott hatte zudem große Ziele mit der Nachkommenschaft Abrahams. So lesen wir in 1. Mose 22, die Verse 17 und 18, was Gott dem Abraham verheißen hat. Dort steht, darum werde ich dich reichlich segnen, und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Das Volk Israel durfte niemals völlig vernichtet werden, denn durch sie sollten alle Nationen der Erde gesegnet werden. In dem zweiten Teil von Vers 12 sagt Habakuk, Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und Fels zum Züchtigen sie bestimmt. Die Babylonier waren eben für Gott kein Werkzeug zur völligen Vernichtung von Juda. Durch sie sollte Juda nur erzogen werden. Und Habakuk nennt den Herrn Fels. Und da hat er bestimmt daran gedacht, was wir in 5. Mose 32, Vers 4 lesen. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Gott ist treu, er ist beständig. Du kannst dich auf Gott und seine unveränderlichen Eigenschaften verlassen. Aber oft geschehen schlimme Dinge in unserem Leben oder auch in dem Leben deiner Umgebung. Und da kommen dir schnell Zweifel auf. Auch wenn du eigentlich weißt, Gott steht treu zu dir. Du kannst dich auf den heiligen und gerechten Gott eigentlich verlassen. Aber irgendwie verstehst du einfach nicht, warum Gott die Dinge geschehen lässt, wie sie geschehen. Und dann fängst du an Gottes Handeln zu zweifeln. Ich persönlich muss da an eine Situation denken im Zusammenhang mit der Bibelschule Brake. Zwei Bibelschülerinnen befanden sich in Jemen auf einem dreimonatigen Missionseinsatz. Dort waren sie in einem Krankenhaus als Pflegerin tätig. Aber leider wurden sie mit einigen anderen Personen entführt. Und diese Entführung, die endete sehr tragisch. Beide Schülerinnen kamen ums Leben. Es war eine schreckliche Nachricht. Diese beiden jungen Frauen, sie wollten eigentlich ganze Sache mit Gott machen. Sie gingen zur Bibelschule. Sie gingen nach Jemen, um den Menschen dort zu helfen. Zwei Schülerinnen, 24 und 25 Jahre alt, waren tot. Das ist doch so ungerecht. Gott, das kannst du doch nicht gewollt haben, das kannst du doch nicht zulassen. Warum ist das geschehen? In Habakuk ging es ähnlich. Einerseits vertraute er auf Gottes ewige Eigenschaften, andererseits war er innerlich zerrissen über das Handeln Gottes. Ich lese weiter in Habakuk 1, den Vers 13. Du hast so reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben magst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu? Schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er. Gott ist vollkommen heilig und er ist der unveränderliche und beständige Fels von Juda. Und warum benutzt er dann ein so gottloses und ungerechtes Volk wie die Babylonier, um sein Volk Juda zu züchtigen? Aus Habakuks Sicht schien Gottes Handeln die völlige Umkehr des Rechts zu sein. Denn die Sündhaftigkeit Judas verblasste doch im Anbetracht der Gottlosigkeit, der Grausamkeit der Babylonier. Aber bei dem Empfinden von Gerechtigkeit vergaß Habakuk, dass Gott bereits viele andere Werkzeuge benutzt hatte. Er sandte viele Propheten, er sandte Kriege, um sein Volk zu ermahnen, um es zu züchtigen. Aber das Volk hatte nicht gehört. Und er vergaß auch, dass Sünde von Ungläubigen ein anderes Ausmaß haben als die Sünde von Gläubigen. Sicher, die Babylonier waren boshaft und schlimme Sünder, aber sie waren eben auch Götzendiener, die den einzig wahren und lebendigen Gott nicht kannten. Das entschuldigt auf keine Weise ihre Sünde, ihre Taten, aber es erklärt ihr Verhalten. Dagegen behaupteten die Juden, Gott zu kennen. Trotzdem sündigten sie bewusst gegen Gottes Willen. Sünde im Leben eines Gläubigen ist weitaus schlimmer als die Sünde im Leben eines Ungläubigen. Schaut mit mir wieder in den Predigttext. Ich lese die Verse 14 bis 17. Machst du doch die Menschen wie die Fische des Meeres, wie die Kriechtiere, die keinen Herrscher haben. Sie alle holt er mit der Angel herauf. Er schleppt sie mit seinem Fangnetz fort und sammelt sie ein in seinem Garn. Darüber freut er sich und jubelt. Darum schlachtet er für sein Netz Schlachtopfer und lässt für seinen Garn Rauchopfer aufsteigen. Denn durch sie ist sein Anteil fett und feist seine Speise. Soll er darum sein Netz ausleeren, und zwar ständig, um Nationen ohne Mitleid hinzumorden? Die Juden, die waren hilflos wie Fische im Meer. Jeder war auf sich alleine gestellt und sie hatten auch keinen wirklichen Führer, der sie schützte oder sich für sie einsetzte. Sie waren somit eine leichte Beute für die Eroberer, für die Babylonier. Und die Babylonier, die sorgten sich nicht um das Wohlbefinden der Menschen, der Völker, die sie eben eroberten. Ebenso wie eben ein Fischer nicht über das Leid der Fische nachdenkt, die er gerade gefangen hat. Sie freuen sich und sind fröhlich über ihren großen Fang. Die Babylonier hatten durch ihre Eroberung einerseits ihren Lebensunterhalt verdient, aber sie kamen eben auch zu großem Luxus. Und darum brachten sie Schlachtopfer für die Netze und Rauchopfer für das Garn. Das Netz und der Garn sind eigentlich Metaphern für die Dinge, denen die Babylonier ihren militärischen Erfolg verdanken. Nach Habakuk 1, Vers 11 wissen wir ja, dass sie ihre eigene Kraft als Gott verehrten. Die Babylonier, die waren gierig. Sie leerten ihre Netze, nur um sie wieder auszuwerfen und wieder einen neuen Fang zu machen. Es war für Habakuk eine unlösbare Frage, warum Gott so eine Ungerechtigkeit zulässt. Wie konnte Gott so ein Volk an der Macht lassen, wenn es die eigene Macht sogar offen als Gott verehrte? Aber eins sehen wir hier. Habakuk zweifelte einerseits an Gottes Handeln, aber er glaubte weiterhin an Gott. Er blieb Gott treu. Und damit zeigt uns der Text einen großen Unterschied zwischen Zweifeln und Unglauben. Der Zweifler, der stellt Gott in Frage. Er kann sogar mit Gott hadern, aber er kehrt Gott niemals den Rücken zu. Unglaube hingegen ist eine Rebellion gegen Gott. Man weigert sich ganz bewusst, das zu akzeptieren, was Gott sagt und tut. Und somit ist Unglaube ein Akt des Willens. Man entscheidet sich gegen Gott, seinen Willen, seine Taten und seine Worte. Zweifel hingegen kommt aus einem erregten Geistzustand, aus einem gebrochenen Herzen. Es mögen schlimme Stürme in dein Leben hineinbrechen, die dich vielleicht auch an Gottes Handeln zweifeln lassen. Da können wir an eine wichtige Sache denken, die uns Paulus in Römer 11, Vers 33 sagt. Dort steht: Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Gott ist unendlich viel größer als wir. Niemand kann seine Weisheit und seine Wege völlig erfassen. Darum, wenn wir zweifeln, wenn wir die Wege nicht verstehen, halte wie Habakuk an Gottes unveränderliche Eigenschaften fest. Gott ist dein ewiger und heiliger Vater, der sich eben um seine Kinder kümmert. Er ändert sich niemals. Vertraue ihm, auch wenn die Situation, die du gerade durchlebst, so unverständlich ist, dass du es einfach nicht verstehen kannst. Wie eben zum Beispiel der Tod von den beiden Bibelschülerinnen, die in Jemen umkamen. Auch Habakuk hielt trotz Zweifel an Gott im Glauben fest und er suchte eine Antwort von ihm. Anhand der Antwort Gottes werden wir nun die zweite Beschreibung von Gottes Unveränderlichkeit sehen. Gottes unveränderliche Maßstäbe. Wir kommen zum zweiten Punkt. Und dazu lese ich weiter im Predigttext. Lest mit mir in Kapitel 2 die Verse 1 bis 4. Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Und der Herr antwortete mir und sprach: Schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit, und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Habakuk wartete auf die Antwort Gottes. Und dabei verhält er sich wie ein Wächter, der auf einem Aussichtsturm steht. Der Wächter hält ja Ausschau, ob sich ein Feind der Stadt nähert. Und so hält Habakuk eben auch Ausschau nach der Antwort Gottes. Seine Klage war vorgebracht. Und nun wollte er so deutlich wie nur möglich die Antwort Gottes vernehmen. Und wenn er sie dann erhalten hat, wollte er sie dem Volk Juda mitteilen. So wie eben auch ein Wächter die Stadt alarmiert, wenn er etwas erspäht. Wahrscheinlich stand Habakuk nicht buchstäblich auf einem Wall und wartete auf Gottes Antwort. Das ist eher eine Beschreibung im übertragenen Sinne und meint eigentlich eher seine innere Haltung der Erwartung. Er wartete innerlich so sehr darauf, dass er danach spähte, wann endlich die Antwort Gottes kam. Und Habakuk musste sich gedulden. Auch wir müssen geduldig sein, bis wir eben Gottes Antwort auf unsere Bitten und Klagen bekommen. Gott hat eben in seiner unbeschreiblichen Weisheit seine ganz eigenen Pläne, die sich doch so oft von unseren Vorstellungen unterscheiden. Gott gibt aber hier eine klare Antwort, die Habakuk leserlich auf Tafeln schreiben sollte. So blieb Gottes Wort für lange Zeit bewahrt. Und es war öffentlich sichtbar, so dass jeder es im Vorübergehen lesen konnte. Gottes Ankündigung wurde im ganzen Volk Juda bekannt. Gott prophezeit seinem Volk, was zukünftig geschehen wird. Und sie brauchten Geduld, bis eben die Zeit da ist, dass sich Gottes Prophetie erfüllt. Auch wenn sich eine Erfüllung lange hinzieht, so kommt sie doch gewiss. Das steht eben so felsenfest, wie das Habakuk die Botschaft Gottes in Tafeln graviert hat. Man kann sie nicht so einfach wegwischen, sie sind fest eingraviert und genauso fest steht Gottes Wort. Das ist für uns ein gutes Bild, das uns zeigt, wir können immer darauf vertrauen. Du kannst dich immer auf Gottes Wort verlassen. Es wird sicher eintreten. Dieses feststehende Wort Gottes gab Habakuk und dem ganzen Volk großen Trost. Für sie stand eine schwere Zeit bevor, die Invasion der Babylonier. Aber in Gottes Zusage fanden sie Halt, eben geduldig auszuharren, geduldig das zu überstehen, was über sie hereinbricht. Auch wir warten geduldig auf Gottes Verheißungen. So warten wir auf Jesu zweites Kommen. In Hebräer 10, die Verse 36 und 37 heißt es, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Eines Tages wird unser Herr Jesus Christus kommen. Wir warten mittlerweile auch schon über 2000 Jahre. Aber auch wenn es lange dauert, dürfen wir sicher sein, Gott wird seine Zusagen erfüllen. Er wird alles genauso machen, wie er es uns gesagt hat. Gott prophezeite Habakuk und dem Volk Juda, dass er die Ungerechtigkeit und die Sünde der Babylonier gerecht bestrafen wird. Sie sind zwar erstmal siegreich und werden über viele Völker herrschen, aber ihr Stolz, ihre Selbstgerechtigkeit und ihre Verdorbenheit wird ihnen irgendwann den Tod bringen. Dieses Gericht Gottes steht in einem starken Kontrast zu Gottes Verheißung gegenüber den Gläubigen. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Dieser Schlüsselsatz des ganzen Buches Habakuk funkelt wie so ein Diamant im Haufen von Dreck. Mitten in einem Verdammungsurteil Gottes über Babylon und mitten in der ganzen Sünde, in der ganzen Ungerechtigkeit von dem Volk Juda befindet sich die strahlende Offenbarung der Gnade Gottes. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Gott sagt den gläubigen Juden hier zu, dass Gott eben nach seinem eigenen Maßstab handeln wird. Wer treu nach Gottes Willen fragt und demütig ihm vertraut, der wird leben. Damit macht Gott den Irrtum Habakuks deutlich. Habakuks Empfinden für Gerechtigkeit ist eben nicht der Maßstab, nach dem Gott handeln wird. Für Habakuk war Gottes Handeln unbegreiflich. Warum gebraucht Gott diese gottlosen, ungerechten Babylonier, um die viel gerechteren Juden zu züchtigen? Aber Gott orientiert sich eben nicht daran, was wir denken, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Gott interessiert sich allein dafür, ob jemand treu zu ihm steht und ihm vertraut. Und wer das tut, der darf leben. Und das galt auch für die Juden zur damaligen Zeit. Wer Gott vertraut, der wird leben, auch wenn die Babylonier über das Land hinwegziehen. Der ungerechte Jude aber wird gerichtet. Auch die Babylonier werden später ein gerechtes Urteil empfangen. Und nach diesem Maßstab hatte Gott schon oft gehandelt. Wir sehen das an vielen Stellen des Alten Testaments. So war zum Beispiel Noah ein gerechter Mann. Er und seine Familie wurden vor der Sintflut gerettet. Sie durften leben, weil Noah auf Gott vertraute. Er baute gehorsam eine Arche. Eine weitere Situation finden wir zum Beispiel während der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Das Volk murrte wie so oft gegen Gott und gegen Mose. Und das erregte irgendwann Gottes Zorn so sehr, dass er eben feurige Schlangen schickte, deren Biss viele Israeliten umbrachte. Und daraufhin taten die Israeliten Buße und baten darum, dass Gott diese Schlangen wieder hinwegnimmt. Und Gott sagte Mose Folgendes, was er zu tun hatte. Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Jeder Israelit konnte den Schlangenbiss überleben. Er musste nur sein ganzes Vertrauen auf Gott werfen. Wer Gott so vertraute und eben die Schlange anblickte, der wird leben, auch wenn eine Schlange ihn gebissen hatte. Und dieser unveränderliche Maßstab Gottes bestärkte das Vertrauen in Gottes Handeln. Das Volk Juda wurde einer schmerzlichen Prüfung durch die Babylonier unterzogen. Viele Israeliten starben oder wurden eben verschleppt. Aber Habakuk und die Gläubigen aus Juda konnten im Vertrauen auf Gott ausharren. Sie wussten, Gott würde nicht das ganze Volk vernichten. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Nachdem das Volk Juda nach Babylon weggeführt war, sorgte Gott auch weiterhin für sie. Er wies sie zum Beispiel an, in der Fremde eben sich zu vermehren und den Frieden der Städte zu suchen. Sie sollten nach 70 Jahren Verschleppung eben als ein starkes Volk in ihre Heimat zurückkehren. In Jeremia 29, Vers 11 sagt er ihnen Folgendes zu. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Nach 70 Jahren Gefangenschaft durften die Juden dann tatsächlich wieder nach Israel und ihr Jerusalem aufbauen. Und wie erging es den Babyloniern? Wir lesen den letzten Vers aus dem Predigttext, Vers 5. Wie viel weniger wird der Gewalttätige, der Treulose, der anmaßende Mann zum Ziel kommen? Er, der seinen Schlund weit aufsperrt wie der Scheol und der wie der Tod ist und nie sich satt frisst. Und er rafft an sich alle Nationen und sammelt zu sich alle Völker. Das Reich der Toten ist unersättlich. Jeden Tag kommen neue Menschen, die in dieses Reich kommen. Ebenso unersättlich rissen die Babylonier bildlich gesehen ihr Maul auf, um die Völker zu verschlingen. Alle Völker und sollten unter ihrer Herrschaft versammelt werden. Und die Babylonier hatten auch sehr viel Erfolg. Aber am Ende blieb der Erfolg aus. Die Babylonier sollten nicht ungestraft davonkommen. Gottes Strafe ist dem Ungerechten gewiss. In Daniel 5 erfahren wir, wie Gott dem überheblichen König Belsazar sein Gericht ankündigte. Der König feierte noch ausgelassen und trank sogar aus Gottes Tempelgefäßen. Aber der Medo-Perser stand schon vor den Toren Babylons. Die Stadt war umzingelt. Es war so gut wie vorbei. Aber der König feierte noch ausgelassen. Gottes Hand schrieb eine Botschaft an die Wand. Und Daniel verkündete sie, dass eben in dieser Nacht der babylonische König Belsazar sterben würde. Und so kam es. Der König wurde getötet und in dieser Nacht fiel das große babylonische Weltreich. Wie Habakuk, so kannst auch du Gott vertrauen. Denn es steht fest, dass Gott nach seinen unveränderlichen Maßstäben handelt. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Damals, zur Zeit der Juden, bedeutete diese Zusage Gottes, dass eben der wahrhaft gläubige Jude die Babylonier überleben wird. Aber wie verstehen wir das heute? Denn heute kann es durchaus vorkommen, dass wahrhaftig gläubige Christen frühzeitig sterben oder sogar umgebracht werden. Und das passt ja auch zu dem, was Jesus seinen Jüngern verheißen hat, dass sie eben verfolgt werden bis zum Tod. Und da denken wir auch wieder an die beiden jungen Frauen in Jemen von der Bibelschule oder auch unsere verfolgten Geschwister weltweit, die verfolgt werden, die viel Leid ertragen und sogar sterben müssen für ihren Glauben. Und trotzdem gilt dieser ewige Maßstab Gottes auch für sie und für dich, für jeden von uns. Wir dürfen an das festhalten, was nämlich auch die Israeliten schon zur Zeit Daniels, worauf sie da schon vertrauten. In Daniel 12, Vers 2 lesen wir: Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Jesus Christus ist am Kreuz für die bösen Taten aller Menschen gestorben. Jeder, der heute sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus wirft, der wird die Ewigkeit bei Gott verbringen. Der wird wie Jesus Christus einen verherrlichten Körper empfangen und eben auferstehen. Jesus hält ein ewiges Leben in vollkommener Freude und Herrlichkeit bereit. Und so lädt dich Jesus auch heute Morgen ein: Vertraue mir, dass du allein durch mich ewig bei Gott sein kannst. Und Jesus fordert auch dich heute Morgen auf: Als Zeichen deines Glaubens kehre von all deinen bösen Wegen um und folge mir als deinem Herrn nach. Wenn du in schweren Zeiten an Gottes Handeln zweifelst, denke an Gottes unveränderliche Eigenschaften. Vertraue Gott, denn er ist ewig, heilig und gerecht. In Römer 8, Vers 28 heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und wenn trotzdem Leid und Todesnähe dich an Gottes Wege zweifeln lässt, dann schaue auf das Kreuz Christi. Am Kreuz hat Gott dir seine Liebe bewiesen. Er hat durch Jesu Blut einen ewigen Bund mit dir geschlossen. Gott wird immer treu zu dir stehen. Er wird seinen ewigen Bund in Jesus Christus niemals brechen. Paulus verheißt in Römer 8, Vers 31 und 32: Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mach dir Gottes unveränderlichen Maßstab bewusst, nachdem Gott gnädig handelt. Vertraue auf Gottes Gnade, die sich eben in deinem Herrn Jesus Christus zeigt. Jesus sagt über sich selbst in Johannes 11, Vers 25 und 26: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Amen. Ja, ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Amen. Wir singen gemeinsam noch ein Lied aus dem Roten Liederbuch und wir stehen dazu auf. Ich möchte euch noch segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir setzen uns noch einmal und Jörn hatte mich informiert, dass Rita eventuell etwas ansagen wollte. Aber ich glaube, sie ist heute gar nicht da, ne? Okay, dann ist darauf einstellen, dass das dann nächste Woche kommt. Es geht um ukrainische Flüchtlinge, die Unterkunft suchen. Ich wünsche euch als Gemeinde erstmal noch einen gesegneten Sonntag und wir hören jetzt auf das Postludium.